ich habe heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Irgendwo? Einfach so? Denn ich habe keine Lust zu beten, doch ich brauche jemanden zum Reden, der mich versteht, der zu mir steht. Am Anfang stockte mir ein bisschen der Atem, als ich so die erste Zeile hörte. Ich habe heute keine Lust zu beten. Darf man das überhaupt sagen und geschweige denn denken? Aber dann so im weiteren Verlauf des Liedes dachte ich, wow, toll. Trifft für mich sehr, dass wir manchmal in die falsche Richtung gehen beim Beten und Beten mehr als Aktion sehen, als Leistung, die wir abarbeiten müssen. Und manchmal vergessen wir, glaube ich, beim Gebet, dass es einfach ein wahnsinnig großes Geschenk ist, dass wir beten können, dass wir mit Gott reden können, mit dem Schöpfer dieser Welt, dass sich der liebende Vater im Himmel Zeit nimmt für uns und dass er ein so großes Interesse hat, dass er super gerne mit uns im Kontakt ist. Können wir nicht einfach reden, irgendwo einfach so? Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass Gott sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir einfach so irgendwo mit ihm reden. Über das, was uns bewegt. Und dass wir hören, was Gott bewegt. Und dass wir einfach Zeit mit Gott verbringen. Einfach so, nicht als Aktion, als Leistung, die wir erbringen oder als eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen, sondern als Geschenk, das wir auspacken und genießen dürfen. Zeit mit Gott. Liebe Gemeinde, genau dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, damit das geht. Damit wir intensive Zeit mit Gott haben können. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, um alles aus dem Weg zu räumen, was uns daran hindert. Damit wir Zeit mit Gott verbringen können. Liebe Gemeinde, ich habe einige Zitate euch auf die Stühle verteilt und bestimmt habt ihr euch die schon angesehen. Das sind diese grünen Zettel. Das andere, das gelbe, ist einfach mal für euch zum Nachdenken. Das könnt ihr gern auch mit nach Hause nehmen, die Zitate auch. Vielleicht möchte jemand von euch sein Zitat gerne mal vorlesen und sagen, ja, das habe ich auch schon so erlebt. Oder widersprechen. Nee, das sehe ich aber ganz anders. Für mich ist Gebet aber das und das. Ich erzähle noch mal ein bisschen, dann könnt ihr euch das schon mal überlegen, ob ihr das wollt. Wenn ihr meint, Mensch, für mich ja trifft das schon irgendwie so den Kern. Oder nicht das Zitat, was ich habe, aber vielleicht das vom Nachbarn. Vielleicht ist das ja viel besser. Gibt es jemanden, der sagt, doch, das würde ich gerne mal hier zu Gehör bringen? Ich komme mal zu dir mit dem Mikro, damit man das auch, damit jeder das verstehen kann.
Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als es Gott für dich gut findet.
Jemand anderes? Anita, ich komme mal zu dir.
Beten ist ein Herzensgespräch mit Gott in der Gewissheit, dass er uns liebt.
Das kannst du so bestätigen, das siehst du so. Dankeschön. Noch jemand? Gudrun.
Millionen von Menschen beten täglich zu Gott, ihnen ihren Willen zu erfüllen. Aber nur wenige sind bereit, den Willen Gottes zu erfüllen.
Da kannst du auch zum Nicken, glaube ich. Ne? Das, darf ich mal so ein bisschen
über. Ja, natürlich.
Gebet bewegt den Atem Gottes.
Den Arm Gottes, ne? Genau. Ja, und genau. Genau, Gott lässt sich bewegen, wenn wir beten.
Ich habe auch ein schönes Zitat. Für mich ist das Gebet so etwas wie ein Haken, den ich in den Himmel werfe. Habe ich erst ein paar dort oben festgemacht, dann kann ich daran schaukeln, wenn mir jemand die Welt unter den Füßen wegzieht.
Ich finde das ein wunderschönes Bild. Ich hoffe nicht, dass vielen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, aber manchmal hat man das Gefühl, da ist nicht mehr viel, aber dann hat man diesen Haken in Gott. Dankeschön. Waltraud, ich komme mal hier.
Das Gebet ist die Tür aus dem Gefängnis unserer Sorgen. Und das ist was sehr Gutes. Raus, loswerden.
Ja, danke euch. Ich ergänze das einfach nochmal mit denen, die ich auch noch besonders schön finde. Das Gebet ist wie eine Leiter zum Himmel. Das Gebet steigt auf und Gottes Erbarmen steigt herab. Ich finde manchmal diese Bilder so schön, die das so, also das kann ich mir vorstellen. Oder auch diesen Haken und diese Leiter. Ein englischer Theologe sagte mal, Gebet ist das Atemholen der Seele. Ach, es gibt so viele schöne Zitate. Eine Dame, die schon seit 500 Jahren nicht mehr unter uns weilt, sagte, das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. So was Ähnliches hatten wir schon. Genau, das hatten wir. Im Gebet lösen sich nicht alle Probleme, aber im Gebet löse ich mich von allen Problemen. Das fand ich auch einen interessanten Gedanken. Beten heißt, seine ganze Existenz auf Gott zu konzentrieren. So mit allem, was mein Leben ausmacht, mich auf Gott zu fokussieren. Und ein Mediziner sagte mal, das finde ich interessant, dass das von einem Mediziner kommt, vielleicht sind Gebete genauso wichtig wie eine Operation. Ein Mediziner. Der hat da Erfahrung gemacht, schätze ich mal. Das Größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten. Ich meine, ich kriege auch gern Geschenke, aber wenn ich weiß, dass Leute für mich beten, weiß ich, dass das schon viel, viel wichtiger ist. Martin Luther, der große Reformator, sagte, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, wir bitten um Silber und er will uns Gold geben. Also kann es sein, dass wir manchmal zu bescheiden bitten? Das kann, glaube ich, nur jeder selber beantworten. Und dann noch eins von einem Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, also auch schon ganz alt. Vielleicht beten wir am meisten, wenn wir am wenigsten sagen und am wenigsten, wenn wir am meisten sagen. Also da geht es darum, dass es gar nicht immer um Worte geht, sondern auch um Gedanken und Gefühle und dass wir einfach mit Gott zusammen sind. Und da geht es euch vielleicht wie mir, mir fehlen manchmal auch einfach die richtigen Worte. Und dann von einem modernen Buchautor, einem Christen, der hat geschrieben, Gebet heißt Gott genießen. Auch schön. Ihr Lieben, es gibt so viele Aspekte von Gebet, die passen natürlich nicht alle in diese Predigt. Das ist klar. Es wird euch auf jeden Fall etwas fehlen, aber das ist in Ordnung. Jemand sagte, Beten gehört zum Leben der Gemeinde wie das Amen in der Kirche. Irgendwie witzig, weil das ist ja irgendwie, das Amen kommt ja nach dem Gebet, ist also irgendwie sehr logisch. Gebet findet sich aber tatsächlich nicht nur im Christentum, sondern in allen Religionen und Kulturen. Wir als Christen leben sehr von Ostern her. Unser Gebet ist sehr durch Ostern bestimmt, dadurch, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und deshalb passt das auch in diese Reihe Osterleute. Osterleute beten. Wir können beten, weil Jesus uns den Weg frei gemacht hat, weil Kommunikation mit Gott möglich geworden ist, durch den auferstandenen und lebendigen Jesus Christus. Gebet ist Hören und Reden. Es ist das vertrauensvolle und respektvolle Gespräch mit Gott. Gott ist eben nicht nur ein Kumpel, dem wir auf die Schulter schlagen und sagen, schön, dass du auch da bist. Nee, er ist auch unser Herr und Gott. Jesus hat viel gebetet. Immer wieder hören wir davon, dass Jesus betet. Und der Text, den ich gleich vorlese, ist das Gebet Jesu, das wir im Neuen Testament haben. Das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Johannes 17. Weil das so, es ist wirklich lang, aber ich möchte das gerne ganz vorlesen, weil ich nicht wusste, was ich da streichen soll. Da kann man einfach nichts streichen und nicht vorlesen. Und Fridtjof wird uns das freundlicherweise hier auch noch an die Wand werfen. Dann könnt ihr so ein bisschen mitlesen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch einfach gerne nur zuhören oder eure Handys rausholen und den Bibeltext damit lesen, wie ihr gerne mögt. Jesus betet. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. für sich selbst. Vater, jetzt ist die Zeit da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus betet für seine Jünger. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir. Du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit geweiht sind. Jesus betet für alle, die an ihn glauben werden. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Oh ja, ein toller Text, aber ein schwieriger Text auch. Und wahrscheinlich müssen wir alle das zu Hause nochmal ein bisschen nachlesen. Das ist typisch Johannes. Der hat wichtige Themen und kreist oft um die. Und dann kommt er dahin und kommt nochmal dahin und geht weiter weg und kommt wieder dahin. Also das ist das, was man vielleicht als Durcheinander bezeichnen würde. Aber er streift Themen und kommt wieder dahin. So schreibt Johannes. ein Ostertext irgendwie, aber irgendwie ja auch gar nicht, weil es ist ja noch gar nicht Ostern zu dieser Zeit. Wir befinden uns mit diesem Gebet Jesu direkt vor der Passionsgeschichte Jesu. Aber Jesus handelt und spricht hier selbst vor seinem Tod und seiner Auferstehung, und trotzdem hat das für uns schon mit Ostern zu tun, weil Jesus darüber spricht, was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Wenn ich gestorben und auferstanden und beim Vater bin, was ist dann mit den Jüngern zum Beispiel? Wie sollen die weiterleben ohne mich? Und wir sehen das, wenn wir weiterlesen, die Jünger schaffen das nicht, aber Ostern hat sie sehr verändert. Wir haben schon viele Ostergeschichten gehört und gelesen. Mit diesem Gebet, das Jesus hier spricht, endet das öffentliche Auftreten Jesu und seine Abschlussreden, die er davor gehalten hat. Und es öffnet schon so den Blick dafür, was eigentlich noch kommt. Der Tod und die Auferweckung Jesu. Das heißt, vorösterlich und nachösterlich kommt hier irgendwie zusammen. Jesus betet hier. Und er betet so eine Art, ich sag mal, Dreiklang. So wie aus der Musik. Da sind drei Töne, drei Schwerpunkte, die zusammenkommen, die alle für sich wichtig sind, aber die nur dann richtig zusammen sind, wenn sie zusammen sind, die nur dann erst richtig Sinn ergeben. Drei Schwerpunkte. Jesus bittet zuerst für sich selbst. Jesus betet dann für die Jünger und dann betet Jesus schließlich für alle Glaubenden. Also der Kreis wird größer. Osterleute beten. Ja, das hat Jesus getan. Als er als Mensch unter Menschen lebte, er betet, er nimmt sich Zeit für Gott immer wieder. Und manchmal mitten im größten Stress, da wollen die Leute geheilt werden und Wunder sehen und wollen Predigten hören. Und Jesus sagt, nee, ich muss mich jetzt mal absondern, gehe auf einen Berg und bin im Kontakt mit meinem himmlischen Vater. Bis zuletzt sucht Jesus diesen Kontakt und auch eben hier bis zur Gefangennahme, bis vor der Gefangennahme. Und auch in der Passionsgeschichte hören wir davon, dass Jesus ja sehr intensiv im Gespräch bleibt mit Gott. Dieses Gebet kann auch für uns so eine Art Vorbildcharakter haben. Jesus betet und nimmt sich Zeit für Gott. Das wäre so der erste Schwerpunkt. Osterleute nehmen sich Zeit für Gott. Qualitätszeit, ein ganz moderner Begriff. Da kommt es gar nicht immer auf die Länge der Zeit an, sondern dass man eine gute, intensive Zeit miteinander hat. Zeit für Gott, um Gott einen Gefallen zu tun, weil es ihn einfach freut, wenn wir da sind, wenn wir Zeit für ihn haben. Es freut ihn, es rührt ihn an, wenn seine Kinder zu ihm kommen, wie ein Vater oder eine Mutter sich freut, wenn das Kind kommt. Hoffe ich. Gott will nicht nur mit uns arbeiten und für uns arbeiten, er will Zeit mit uns verbringen. Gott will keine Geschäftsbeziehung, sondern eine Vertrauensbeziehung, eine Liebesbeziehung. Gott will uns mit seiner Liebe überschütten und dafür brauchen wir diese Zeit zu zweit. Osterleute nehmen sich Zeit für Gott, um ihn zu loben. Es freut nämlich Gott, es rührt sein Herz an, wenn wir ihm sagen, wie wir Gott finden, was wir an ihm lieben. Gott liebt es, Komplimente zu bekommen. Und es ist wichtig, dass wir einen Weg finden, ihm das zu zeigen. Das müssen nicht immer Worte sein. Vielleicht tanzt du ja mal vor Gott, vielleicht allein in der Wohnung, damit es keiner sieht. Oder du schreibst Gott, du malst Gott ein Bild oder du fühlst dich damit mit Gott verbunden und lobst ihn so. Das muss nicht gut und perfekt sein, passt sehr schön zu dem, was wir auch schon gehört haben. Aber es soll von Herzen kommen, das reicht. Osterleute nehmen sich Zeit für Gott und das heißt auch, dass wir versuchen, die Anliegen Gottes zu sehen. Was ist eigentlich Gott wichtig? Was rührt sein Herz an? Was brennt ihm auf der Seele? Was will er für uns und von uns und mit uns? Osterleute nehmen sich Zeit für Gott. Osterleute nehmen sich zweitens Zeit für sich selbst. Ich gucke mal so in die Runde und ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns doch ganz gut beschäftigt sind meistens. Also wer Langeweile hat, gerne mal zu mir, ich lerne gern davon. es ist grundsätzlich gut, dass wir beschäftigt sind und es ist toll, dass wir Dinge tun können, dass Gott uns Fähigkeiten schenkt, uns einzubringen in die Gesellschaft, in die Gemeinde. Aber ich glaube, dass wir manchmal auch so leicht aus dem Gleichgewicht geraten und die gute Balance verlieren für unser Leben. Und dass wir manchmal aus den Augen verlieren, was unser Leben wirklich ausmacht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für uns und Gott. Und eigentlich gibt es da nichts Besseres, als mit dem liebenden Vater im Himmel Zeit zu verbringen. Ich glaube, dass wir das ganz elementar und unbedingt brauchen, diese besonderen Zeiten mit Gott, in denen wir uns mit unserem ganzen Leben auf ihn wieder ausrichten. Weil wir sonst manchmal die Richtung verlieren, weil einfach so viel anderes an uns zerrt und will und Aufmerksamkeit braucht. Und wenn wir das alles machen, dann kriegen wir den Fokus manchmal gar nicht mehr hin auf das, was wichtig ist. Der Blick auf Gott richtet uns auf das Wesentliche aus. Und deshalb brauchen wir diese Zeit für uns mit Gott. Wir nehmen in den Blick, dass da einer ist, der uns unendlich liebt. Auch das kann man im normalen Alltag aus dem Auge verlieren, wenn man kritisiert wird und wenn schon wieder jemand rumjammert, da hast du aber wieder was falsch gemacht. So wichtig, dass wir diese Zeiten haben, wo uns klar wird, boah, aber das einer, der steht total zu mir. Im Gebet, in der Zeit, die wir mit Gott verbringen, können wir erfahren, dass das, woran wir glauben, nämlich dass Gott uns liebt, da können wir das erfahren, dass er uns liebt. Und vielleicht fühlen wir das auch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr das dann auch fühlt, aber probiert das doch mal aus in einer Zeit mit Gott, dass ihr euch das vorstellt. Gott liebt dich. Nimmt dich in den Arm. Er freut sich, dass du da bist. Es freut Gott, wenn wir ihm sagen, was uns belastet. Da ist einer, der trägt unsere Last mit. Auch das können wir manchmal aus dem Auge verlieren. Ich weiß nicht, wie eure Verspannungen so sind. So, das hat auch manchmal damit zu tun, dass wir so die Last versuchen, alleine zu tragen. Aber das müssen wir nicht. Wir haben Gott an unserer Seite. Und es ehrt Gott, wenn wir ihn bitten, dass er uns hilft, weil wir damit anerkennen, dass wir Hilfe brauchen und dass er ein Gott ist, der uns helfen kann. Osterleute nehmen sich Zeit für Gott und für sich selbst. Und Osterleute nehmen sich Zeit für andere. So wie unser Herr. Jesus bittet für andere. Er hat seine Jünger im Blick und er sagt, ich bitte für die, die du mir gegeben hast. Und er tritt damit in die Fürbitte für seine Jünger ein. Und das können und sollen wir ihm nachtun. Christliche Gemeinde betet für die Nachfolger Jesu und für ihren Dienst. Und Nachfolger Jesu auf der ganzen Welt haben Fürbitte bitter nötig. Wir hören ja immer wieder, wie es Menschen in anderen Ländern geht, die mit Gott verbunden sind, auch andere natürlich, aber jetzt erstmal der Fokus auf die Nachfolger Jesus. Aber auch wir brauchen Fürbitte. Wir brauchen Fürbitte, damit wir uns als Christen nicht irgendwie aus Versehen abkapseln und selbstzufrieden werden. Das kann auch passieren. Uns geht's doch ganz gut. Darüber können wir uns freuen, fröhlich Gottesdienst feiern, alles gut. Aber wir sind als Licht und Salz in die Welt gesandt. Wir brauchen das, dass wir dafür beten, dass das so ist. Gott will, dass wir uns unter das Volk mischen, sozusagen. Und dazu brauchen wir seinen Mut und seinen Geist und Ideen. Und wir brauchen es, dass Gott Türen öffnet für die Menschen, für uns, zu ihnen, damit wir seine Liebe weitergehen, geben. Jesus bittet seinen himmlischen Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, leider ist es bittere Realität in vielen Teilen dieser Welt, dass unsere Geschwister im Glauben diskriminiert und verfolgt werden. Und unsere Aufgabe ist es auch, in diese Bitte Gottes, Jesu mit einzustimmen, bewahre deine Gemeinde vor dem Bösen. Für uns ist es ein Grund tiefer Dankbarkeit, dass wir in diesem Teil der Welt leben und einfach frei glauben dürfen und das auch leben können. Dankbarkeit bleibt jedoch ein leeres Wort, wenn wir nicht gleichzeitig auch für die anderen bitten, dass sie bewahrt sind und dass Gott Situationen ändert. Jesus betet weiter, dass sie alle eins seien. Und damit trägt er uns auf, auch so zu beten, damit sie alle eins seien. Das ist damit also keine Angelegenheit für einzelne Hobby-Ökumeniker, die besonders dieses Thema auf der Seele haben. Nee, das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir für die Einheit der Christen beten. Das steht sogar in unserem sogenannten baptistischen Glaubensbekenntnis in der Rechenschaft vom Glauben, dass es, und ich zitiere, nicht nur Aufgabe einzelner Christen aus verschiedenen Kirchen ist, sondern Aufgabe dieser Kirchen selbst ist, aus der Trennung heraus mögliche Schritte aufeinander hinzutun. Das haben wir quasi in unser Glaubensbekenntnis mit aufgenommen, dass es unsere Aufgabe ist, als Christen Schritte aufeinander zuzutun. Und dazu gehört natürlich, dass wir füreinander beten. Jesus betet, dass seine Nachfolger eins seien, wie der Vater und der Sohn eins sind. Es gibt also ein Vorbild dafür. Der Sohn und der Vater sind so eins, dass aber in dieser Einheit der Sohn bleibt und der Vater bleibt. Das wird nicht vermischt und trotzdem sind sie eins. Es ist, jemand hat das mal so formuliert, die Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins. Es geht also nicht um Unterschiedslosigkeit, dass wir alle Unterschiede, die wir in den Kirchen haben, ausmerzen, sondern es geht darum, dass wir im Kern eins werden, im Zentrum, dass wir im Glauben an Jesus Christus sehen, dass wir eins sind und die Unterschiede nicht als trennend erleben. Jesus bittet weiter: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Ich finde diesen Gedanken so Hammer, dass Jesus im Prinzip irgendwie das schon für uns betet. Jesus betet darum, dass Menschen Gott erleben und durch Jesus Christus den Weg zu Gott finden. Das ist ihm ein Herzensanliegen. Jesus begnügt sich nicht mit seiner Beziehung zum Vater und mit dieser merkwürdigen Jüngerschar. Jesus guckt weiter. Er ist in die Welt gekommen, um die Menschen zu retten. Nicht nur ein paar coole oder ein paar fromme. Nee, alle. Ostermenschen beten darum, dass Menschen Gott erleben und durch Jesus Christus den Weg zu Gott finden. Das muss uns ein Anliegen sein, denn es ist Jesu Anliegen. Am Ende des Gebetes betet Jesus: Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also Jesus betet darum, dass seine Liebe in seinen Nachfolgern ist, damit sie diese Liebe weitergeben können. Und zwar nicht einfach nur ins Blaue hinein, sondern zu den Menschen, die da sind, denen wir begegnen. Gott schickt uns in diese Welt, er schickt uns Menschen über den Weg und Gott will, dass wir ihnen begegnen, weil er ihnen durch uns begegnen will. Ich versuche mir das tatsächlich oft zu sagen, nicht immer, aber oft, wenn ich Menschen begegne, Gott will das jetzt. Und manchmal stört es aber einfach, ne? Da will man einfach gemütlich einkaufen und dann kommt auf einmal jemand. Ich glaube, dass Gott das aber will, damit dieser Mensch durch mich ihm begegnen kann. Begnügen wir uns nicht damit, dass wir Gott kennen. Freuen wir uns darüber, das ist toll und wir können Gott dankbar dafür sein. Begnügen wir uns noch nicht damit, dass wir hier Gemeinde am Ort haben und dass es noch mehr Menschen gibt, die Jesus nachfolgen, sondern denken wir daran und beten wir dafür, dass Menschen Gott kennenlernen. Und da sind noch eine Menge Menschen, die diesen Weg noch gehen dürfen, sollen, müssen. Gebet. Osterleute beten. Und in diesem Gebet, das Jesus hier betet, ja, da nehme ich einfach mal diese drei Aspekte und sage die am Ende nochmal so als Dreiklang, die alle wichtig sind, diese drei Schwerpunkte. Osterleute nehmen sich Zeit für Gott. Osterleute nehmen sich Zeit für sich selbst. Und Osterleute nehmen sich Zeit für andere. Nehmen sich Zeit und sind mit Gott im Gespräch. Das wünsche ich uns, dass wir das So erleben diesen Dreiklang des Gebetes. Amen.